das ist eine Story für sich. Ich wollte nur noch nach Hause. Konnte ich nicht in der Nacht aufstehen, um auf die Toilette zu gehen. Wirklich dann auch für alles einsparen. Also ich bin sehr gerne die gute Laune, Trainingsschlampe und alles. Also das ist super, das macht mir riesen Spaß. Profi-Triathlet, das ist jetzt nicht unbedingt der Traum der Eltern für den Sohn, oder? Du bist eigentlich noch brandjung, das ist ja unglaublich.
Ich bin halt der Makel in deiner Ironman Zürich-Bilanz. Du hast irgendwann mal gesagt, das hättest du auch gewonnen.
Habe ich nie gesagt, das hätte ich nicht. Ja, nee.
Noch gibt's ja schlechte Schwimmer, ein paar, wie mich, das ist immer gut, wenn man sich zuerst nennt. Heute treffe ich an der Zielverpflegung, ich würde gern sagen, ein Idol meiner Jugend, aber das hört sich einfach bei 5 Jahren Altersunterschied total falsch an. Also treffe ich heute jemanden, der zu meiner Anfangszeit alles einfach so ein bisschen besser konnte als ich, aber das war halt eben dieses erreichbare bisschen. Und in der Zeiten von Corona mit maximaler Transparenz von Leistungsdaten habe ich nun wieder Angst vor ihm, da er im fortgeschrittenen Triathlon-Alter den Kindern auf Swift und im Stadion immer noch den Po versohlt. Hallo Ronny Schildknecht.
Hi Boris, ja, vielen Dank für die netten Worte. Da bin ich ja schon fast sprachlos. Ja, vielen Dank. Freut mich, dabei zu sein bei deinem Podcast. Und ja, gleichfalls. Ich meine, ich habe dich kennengelernt. Eigentlich das erste Mal bist du mir aufgefallen am Challenge in Walchsee. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, das habe ich als unsere erste Begegnung auch in Erinnerung. Welche Erinnerung hast du da dran?
Ja, ist recht lustig, weil ich glaube, unsere beiden Väter haben sich unterhalten während dem Rennen und du bist, glaube ich, noch gestürzt oder hattest ein Problem sogar. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ich habe den super Rennen, habe dich eigentlich nie gesehen, einfach dann im Ziel und du warst Dritter, richtig, oder? Hinter Timo, ja. Bracht. Und ich habe gewonnen, habe ein super Rennen gehabt. Und dann warst du eigentlich dort sogar noch Age-Group, glaube ich. Du warst noch gar nicht bei den Profis dabei, ist das richtig?
Ja, ich habe auf jeden Fall kein Preisgeld bekommen. Das war noch in der Zeit, wo ich keine Profilizenz hatte. Genau. Und das ist genau dieses bisschen, was ich am Anfang beschrieben habe. Na gut, es war so viel bisschen, dass du gewonnen hast und ich Dritter war. Aber du warst halt in allen Disziplinen so dieses Stück besser, dass ich dich im ganzen Rennen überhaupt nicht gesehen habe.
Ja, genau so. Ja, also eben von da warst du mir eigentlich ein Begriff dann und hab dich natürlich auch verfolgt. Und dann von da an bist du eigentlich dann überall, hast du eigentlich aufgeholt. Und auch überholt teilweise, ja, oder ja, definitiv. Von daher, ja, es ist gut, wenn ich dich etwas inspirieren konnte. Ja, leider. Nein, ist natürlich super, ist auch der Lauf der Dinge. Ich meine, das hatte ich auch. Bei mir war es Olivier Bernhard, Christoph Mauch, das waren so die Leute in der Schweiz, wo ich, oder auch Norman Stadler sogar, der Deutsche natürlich, wenn man die dann das erste Mal schlägt da schaut man einfach etwas, ja, auf. Ich meine, man muss sich ja irgendwo orientieren.
Ja, bis zum ersten Mal schlagen, da hat es dann doch noch ein bisschen gedauert. Zum Rennen am Walchsee kann ich noch sagen, dass das für mich auch ein besonderes Rennen war, weil du hast gesagt, ich bin gestürzt. Ich bin in der mehr oder weniger ersten Kurve gestürzt. Es ging da so eine Abfahrt runter. Aha. Und dann ging es so leicht rechts in den Ort rein. Und ab dann funktionierte mein Schaltwerk hinten nicht mehr. Also ich hatte nur noch vorne den Umwerfer. Hinten ist, damals gab es noch keine elektronische Schaltung. Aber trotzdem ist das Schaltkabel einfach rausgebrochen. Und ich hatte quasi nur noch Gang, ich tippe mal danach, damals bin ich 10-fach gefahren. Ich hatte noch Gang 10 und Gang 20. Und die Strecke war da nicht so schlimm. Also man konnte damit schon noch fahren, aber wenn man in Gang 10 gefahren ist, hat es halt fürchterliche Geräusche gemacht, ne? Ja. Weil so fährt man ja überhaupt kein Rad.
Ja, aber von daher war es dann immer noch eine Top-Leistung.
Ja, war ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Und mit dir auf dem Podium zu stehen und mit Timo, das hat, sagen wir mal, es hat auf jeden Fall ein positives Licht auf mich geworfen.
Ja, auf jeden Fall. Und von da an ging es ja dann nur noch steil nach oben. Oder mehr oder weniger.
Ich stell dich mal vor, weil man stellt ja jeden, weil es ist ein bisschen unhöflich, seine Gäste nicht vorzustellen. Du bist 1979 in Samstagern geboren und bist damit Teil der Zürichsee Südufer Connection mit Rüdi Wild und Sven Riederer. Du erwähnst immer gerne, dass du gar nicht so ein schlechter Tennisspieler warst und 6-4 irgendwann mal gegen Roger Federer in deiner Jugend verloren hast. Also da warst du wohl dann doch begabt.
Ja, und, das ist immer noch mein größter Erfolg eigentlich in meiner Sportkarriere, würde ich mal sagen.
Ich habe auch eine kleine Vergangenheit im Tennis. Also ich habe auch im Tennis gespielt. Es war ja quasi die Zeit von Boris Becker in Deutschland. Mein erstes Medenrundenspiel stand im zweiten Satz, nachdem ich den ersten 6-0 gewonnen habe, stand es im zweiten Satz 1-0 für mich. Und das Spiel ging aus meiner Sicht 6-0. 1-6-0-6. Da sieht man einfach, dass ich einfach für so Spielsport mit einer psychologischen Komponente einfach nicht gemacht bin und mir dann doch im Ausdauersport eine Heimat gefunden habe, wo man doch ein bisschen länger über Entscheidungen nachdenken kann.
Ja, das ist unglaublich und das ist auch das, was mich so fasziniert am Tennis, weil wahrscheinlich, also mich fasziniert es ja, weil ich es nicht so gut konnte, wie ich gerne wollte. Also gut, das habe ich im Triathlon auch, aber beim Tennis ist es halt so, man kann, ja, es ist teilweise im Moment und ja, man muss sich sehr kontrollieren und es ist sehr, ja, mich hat das immer sehr fasziniert. Tennis ist keine einfache Sportart. Ja, ich wäre auch sehr gerne Tennisspieler geworden, aber für das hat es dann leider nicht gereicht. Ich habe mich immer etwas zu sehr aufgeregt und ich hatte die Nerven nicht dafür. Und da ist eben auch der Triathlon, wie du sagst, da kann man auch mal die Nerven verlieren, aber dann trittst du also etwas härter in die Pedalen oder aber es ist dann nicht gleich alles verloren. Beim Tennis kann es sehr, sehr schnell gehen und oder auch man kann am Gewinnen sein und dann noch alles verlieren. Also man kann ja 6-0, 5-0 führen und 40-0 und dann kann noch alles sich ändern. Das ist beim Triathlon ja auch möglich, aber ich sage jetzt mal, beim Tennis kann das sehr schnell wechseln.
Ja, es ist halt irgendwie nicht durch physische Leistungsfähigkeit, dass das dann wechselt, sondern einfach durch dieses mentale Spiel. Ne? Und ich glaube halt, die großen Tennisspieler, jetzt ohne da jetzt total vom Fach zu sein, zeichnen halt auch einfach aus, dass die entscheidenden Punkte machen. Also oft, also wenn gerade hier bei Roger Federer ist der Teil, also gibt es teilweise so Analysen, dass der in dem ganzen Spiel überhaupt nicht mehr Punkte geholt hat wie sein Gegner, aber einfach die entscheidenden gewonnen hat, wenn er Vorteil hatte oder wenn es 40-30 stand.
Genau, das ist genau das, was mich auch so fasziniert am Spiel, einfach in dem oder auch an Roger Federer oder an diesen großen Tennisspielern, die in den wichtigsten Momenten das beste Tennis spielen. Und das habe ich immer so bewundert, weil das konnte ich nicht so. Unter Druck habe ich dann meistens so ein bisschen, wurde ich verkrampft und ja, das hat mir wahrscheinlich etwas gefehlt. Talentmäßig war ich eigentlich recht gut dabei im Tennis. Sonst spielst du ja nicht mit Roger Federer, ja, 6-4, 6-4, auch wenn das noch jung war. Aber es hat mir doch noch viel gefehlt dazu. Und das fasziniert mich oder das bewundere ich einfach unglaublich bei diesen Champions.
Nach deiner Tenniskarriere wolltest du kurz zum Eishockeyspieler werden, hast dann einen Sprachaufenthalt in San Diego gemacht und hast da zum ersten Mal Kontakt mit Triathlon gehabt. San Diego und dieser Triathlon-Lifestyle ist ja eigentlich weltberühmt. Da gehst du heute auch immer noch, also beziehungsweise die letzten Jahre bist du da halt immer noch oft zur Hawaii-Vorbereitung hingegangen. Kannst du jemanden, der so diese San Diego-Geschichte, der das nicht kennt, kannst du dem mal erklären, was ist die Faszination Triathlon und oder die Verbindung Triathlon und San Diego?
Ja, also ich habe von San Diego habe ich eigentlich auch per Zufall oder von Triathlon allgemein habe ich durch einen Freund erfahren, der Triathlon macht in der Schweiz und ich habe Duathlon gemacht vorher noch, ein, zwei Duathlons. Ich habe schon etwas mit Ausdauersport angefangen und dann bin ich eben eigentlich hauptsächlich für den Sprachaufenthalt nach San Diego gegangen. Und dann hat mir der Freund gesagt, hey, dort ist übrigens die Geburtsstätte des Ironman und dort hat alles begonnen. Und ich war dann so, ah, cool, super. Dann trainiere ich gleich noch ein bisschen dort. Ich war zu der Zeit auch noch dort, als der Ironman stattfand. Von daher waren relativ viele Triathleten unterwegs. Und ja, für mich war das natürlich, also das war das Mekka dort. Also das, für einen jungen Athleten, jungen, der 18, 19 war ich da, der anfängt mit Triathlon, das war, dann war dort der Nitro Shop, das ist ein weltweit bekannter Triathlon Shop, dazu mal eigentlich im Jahr 2000 war das, da waren alle Pro-Triathleten dort und es hingen auch überall Fotos von den Athleten und so, und das hat mich enorm beeindruckt. Und das Training war, ja, eben Norman Stadler war dort, alle Leute, Jürgen Zeck dazu mal noch im Jahr 2000 und ja, das war einfach das Mekka dort. Und obwohl eigentlich sehr viel Verkehr ist und so, und das hat jetzt nochmals zugenommen, obwohl ich immer wieder gegangen bin, aber ich fühlte mich einfach so wohl, der Lifestyle, amerikanische Lifestyle, speziell Kalifornien, San Diego, das hat mir so gepasst und das wurde dann auch zu meiner zweiten Heimat. Ich bin dann immer wieder dorthin gegangen. Es gab dann so die bekannten Hancho Loop, das ist eine große Runde, wo es ins Hinterland geht, Borrego Springs, dort wird es dann auch heiß und da hast du auch gar keinen Verkehr mehr. Aber an der Küste fahren eigentlich alle Triathleten rum und alle Jogger vorne und das ist auch wirklich, also es ist auch lustig zu schauen und dann hat es viele Cafés und ja, ist ein super Lifestyle. Viele Bäder hat es auch, so Boys and Girls heißen die, Boys and Girls Pools, und du kannst überall schwimmen und ja, es ist einfach, du kannst gesund essen und ja, also es ist wirklich ein richtiges Triathlon-Mekka dort.
Ja, also ich weiß das auch quasi nur von Erzählungen, also ich war einmal mit Christian Prada unterwegs und der hat quasi auch nur geschwärmt aus dieser Zeit, und so ein bisschen was weiß ich halt auch über Patrick, der quasi dann von Fares eingetrichtert bekommen hat, ah, hier dieser San Diego-Plan, der hat schon 10 Ironman-Weltmeister rausgebracht, und dieser San Diego-Plan beinhaltet ja quasi so ein Shootout-Ride einmal genau. Die Woche, was weiß ich, Track Tuesday oder so, also ein und so einen schnellen 10-Kilometer-Lauf auch einmal die Woche, wo man sich trifft. War das nur zu deiner Anfangszeit oder gibt es das quasi heute da auch noch? Also treffen sich da heute immer noch die Triathleten da zu bestimmten Zeitpunkten zu dem altbekannten St. Diego-Plan, fahren da, was weiß ich, 150 Kilometer lang in die Berge, bis der letzte abgeplatzt ist.
Ja, das gibt's heute, also es heißt heute Swamis Ride, das sind dann mehr Radfahrer, aber da gehen auch die Triathleten mit. Aber da gibt's den Golf Course Run, und der ist auch einmal in der Woche, immer am Sonntag, und da waren wir auch, da ging ich immer, das waren so fixe Zeiten, eben dieses Swamis Ride. Und für die einen, die haben dann nur 50 Kilometer Runde Vollgas gemacht und wir Triathleten haben dann noch 100 angehängt, oder? Und ich kann mich noch erinnern, einmal fuhren wir los mit Norman Stadler, mit Brian Rhodes und noch 4, 5 anderen Athleten, und dann wurde einfach gefahren, bis einfach alle weg waren. Und ich kann mich erinnern, in dem Jahr bin ich mit Norman noch der Einzige gewesen, der mit ihm noch mitfahren konnte, und da war ich so stolz, weil er hat wirklich alle abgehängt beim Handshow Loop, und er hat dann auch gewonnen und ich wurde irgendwie 18. glaube ich. Ich habe mich dort völlig kaputt trainiert natürlich. Für mich war das völlig zu viel. Aber mein Rennen habe ich eigentlich schon gewonnen gehabt, als ich das Rad von Norman noch halten konnte. Also das hat mir eigentlich schon gereicht. Das war für mich das Ultimative. Und bei diesem Long Jog auf dem Golfkurs, da konnte ich auch dabei bleiben. Aber für ihn war das natürlich super, hat er einen super Trainingspartner, der danach richtig kaputt war. ja, das ist noch heute ein bisschen so, aber nicht mehr so ausgeprägt. Ich glaube, es hat sich etwas, ja, der Verkehr hat enorm zugenommen, und ich denke, es gibt heute viele andere gute Orte, wo man auch trainieren kann, Arizona, Boulder, ja, all diese anderen Orte, wo es etwas besser ist vom Verkehr her. Das ist das Einzige.
Ja, Verkehr, und ich glaube auch die Mietpreise haben ein bisschen zugenommen.
Ja, das sicher auch. Aber es war wirklich, also für mich, ich fühle mich auch heute noch, wenn ich dorthin komme, das ist wie ein zweites Zuhause für mich, und fühle mich richtig wohl dort. Und für mich, immer wenn ich dorthin komme, dann fühle ich mich auch gut und bin ich bereit zu trainieren. Ist ganz lustig, ist sehr mental. Es ist eigentlich für mich einfach Triathlon-Training. Das steht für mich so. Für Triathlon-Training und ein bisschen Coffee-Rides. Das auch noch.
Ja, wahrscheinlich einfach, weil du damit halt so gute Erinnerungen verbindest, oder?
Genau.
Du hast so um 2000 mit Triathlon angefangen, warst aber erstmal eigentlich so ein richtiger Duathlet eigentlich, ne? Also ja, im Gegensatz zu mir, dem man immer nachsagt, dass ich auch Duathlet war. Ich habe es eigentlich nur so eher so nebenher gemacht. Und dann hast du dich 2006 so innerhalb im Schwimmen, um mehr oder weniger zumindest mal was deine Endzeiten angeht, über die Ironman-Distanz so um 10 Minuten verbessert. Mhm. Und ab dann ging es dann quasi im darauffolgenden Jahr auch mit den Siegen in Zürich los. Hast du dann natürlich im folgenden Jahr auch gewonnen und hast dann noch paar andere gewonnen und ja, bis 2008 auch Vierter auf Hawaii gewonnen, was ja dann eigentlich relativ schnell kam. Ich meine, du hast davor quasi Duathlon gemacht, klar, also viel Ausdauersport, aber dass du quasi im Triathlon wirklich angekommen bist, das ist ja quasi in 2 Jahren so passiert, oder? Kann man ja das so?
Ja, also ich bin zuerst den ersten Ironman habe ich aufgegeben, das war Lanzarote, das war Zürich, bis ich mal wirklich dann Ironman wirklich gut durchbrachte, hat es schon 3-4 Rennen gebraucht, also 2-3 Jahre. Ironman Florida war mein erster, der ging gleich super gut, da wurde ich 9. auf Anhieb, aber dann habe ich einen Ironman Lanzarote, musste ich aufgeben, dann in Zürich musste ich 2-mal aufgeben und dann war ich eigentlich kurz davor, also ich muss ehrlich sagen, mein Vater hat danach gesagt, du, ist ja super mit Triathlon und so, ist ja spaßig, aber irgendwo.
Also im Internet steht, dass du in Florida 7. warst.
Ja, 7., sorry, ja, genau. Und auf jeden Fall, dort hatte ich eigentlich so ein bisschen meinen Durchbruch, aber danach hatte ich auch wieder so eine Bass und ich war immer noch unterstützt von meinen Eltern auch ein bisschen natürlich mit, ja, da war ich so 25, 26. Und dann kam gerade mein erster Sieg in Zürich, der kam genau richtig, weil ich weiß nicht, wie lange mein Vater mich noch finanziert hätte. Der hat dann auch mal gesagt, jetzt musst du mal was gewinnen. Glaube ich, 1-2 Mal in Zürich aufgegeben oder war dann mal 10. oder 12. Und das hing eigentlich recht an einem seidenen Faden, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in der Schweiz ist halt, ich habe eine Ausbildung gemacht, weißt du, KV, kaufmännische Angestellte, und dann war ich bei der Zürich Versicherung und ja, da so Profi-Triathlet, da, das ist jetzt nicht unbedingt der Traum der Eltern für den Sohn, oder? Aber ich wurde immer mega unterstützt, aber irgendwo merkte ich auch, und das war auch gut so, jetzt hat mein Vater schon so durch die Blume gesagt, hey, jetzt muss mal was gehen, oder? Und du weißt, wie es ist, dass man den Ironman dann gewinnt. So einfach ist es nicht, aber es hat dann zum Glück geklappt. Und ab da war es dann kein Thema mehr, dass ich sozusagen das als Beruf den Beruf so einschlage. Ja, das war noch recht speziell.
Die meisten meiner Generation, das ist halt so, dass sie halt studieren, dann das Studium quasi nicht ganz so ernst nehmen. Und dann irgendwann muss das Studium halt mal vorbei sein, ne? Und dann entweder geht's halt in die eine Richtung, entweder warst du dann erfolgreich genug, dass sich's irgendwie rentiert, oder eben nicht. Das sind quasi so, das ist, glaube ich, aktuell so der Standardweg, ne? Aber ich habe schon gesagt, dass du dich im Schwimmen quasi um 10 Minuten verbessert hast. Hast du das irgendwie forciert, das Schwimmtraining in der Zeit, oder?
Ja, definitiv. Also das Schwimmen, das war immer so eine, ja, das war keine Hassliebe, das war eigentlich kein Hass. Das war wirklich, aber ich war, also ich habe sehr spät angefangen natürlich mit Schwimmen relativ und habe dann aber teilweise sehr intensiv trainiert, aber das kam bei mir eigentlich nie gut an und wenn ich viel schwamm, dann wurde ich eher langsamer und ich musste da auch etwas rausfinden, was passt für mich, weil wenn du nicht Schwimmer bist, also das habe ich selber bei mir gelernt, dann kannst du nicht einfach sagen, jetzt schwimme ich mal 30 Kilometer und dann werde ich schneller. Das bringt mir gar nichts. Also bei mir, da muss ich sehr aufpassen, sehr spezifisch schwimmen. Und das musste ich auch zuerst lernen, was bei mir funktioniert und was nicht. Also am Anfang musste ich sicher mal einfach etwas schwimmen und dann wurdest du etwas besser. Und ich war immer ein guter Open Water Swimmer, hatte viel Kraft, aber im Becken war ich nie schnell und werde auch nie schnell sein. Also aber das, ich habe dann natürlich schon das Training etwas intensiviert, aber das war so immer ein Schritt nach vorne, einer zurück, weil wenn du eben zu viel, auch allgemein den Mix zu finden zwischen zu viel Radfahren oder zu viel Laufen und Schwimmen, diesen Mix zu finden, das ging recht lange bei mir. Aber ich war grundsätzlich ein Athlet, der relativ wenig Training brauchte im Vergleich zu allen anderen. Und das war aber auch ein Problem, weil man orientiert sich ja immer irgendwo. Aber ich war einfach einer, der sehr gut auf Reize reagiert. Und zwar nicht nur beim Laufen, nicht nur beim Rad, sondern auch beim Schwimmen. Also, aber beim Schwimmen ist es so, da komme ich einfach nicht nur bis zu einem gewissen, da komme ich einfach nicht zum gleichen Level wie jetzt im Vergleich zum Radfahren und Laufen. Also ich habe sicher viel mehr Talent fürs Laufen und Radfahren als beim Schwimmen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich noch mehr schwimme, dann werde ich nicht schneller. Also eben, ich wurde dann schneller, wie du sagst, aber schlussendlich, wenn wir in Hawaii schauen, ja, fehlt dann immer noch ein bisschen viel. Ja, also das ganz zu schließen, diese Lücke, da war ich nie imstande, und das habe ich auch irgendwann akzeptiert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also irgendwann war mir dann auch bewusst, ich kann viel schwimmen, ich kann hart schwimmen, ich kann wenig schwimmen, ich bleibe immer, also es ist, irgendwann dann habe ich stagniert, oder? Das habe ich gemerkt.
Also ich habe halt dann, weil du es ansprichst, dass die Lücke in Hawaii dann zu groß war. Ich habe halt für mich gemerkt, dass so in den letzten Jahren mit den, also noch gibt's ja quasi schlechte Schwimmer, ein paar, wie mich, wie, das ist immer gut, wenn man sich zuerst nennt, mit Sebi und mit Leine. Ja. Und zumindest mal auf Hawaii ist es gar nicht so schlimm, jetzt hinten rauszukommen, und auch mit Bart sicherlich. Stimmt. Die halt dann ein Interesse daran haben, die Lücke nach vorne irgendwie zu schließen. Und dann wird quasi hinten durchaus auch ein Stück halt gleichmäßiger gefahren. Und ich fand das eigentlich, das war zumindest mal auf Hawaii nie so ein Riesennachteil, wenn man zumindest mal nicht alleine rauskam. Aber ich meine, man kann es halt auch nicht alles steuern, mit wem man da aus dem Wasser kommt.
Ja, das ist so. Nein, da hast du recht. Ich meine, mein vierter Platz in Hawaii, da bin ich auch nicht vorne geschwommen und bin dann einfach irgendwo in einer Gruppe mehr oder weniger mitgefahren, also ganz normal. Und dann habe ich einen guten Lauf hingelegt und dann habe ich die meisten noch überholt. Also bin dann irgendwo als 13. vom Rad gestiegen und dann noch 4 vorgelaufen. Also heutzutage, wenn du, wie du sagst, ein paar Leute bist zusammen, die nicht so schnell schwimmen, aber sehr starke Radfahrer sind, das sind sie sowieso, sonst wären sie nicht in Hawaii dabei. Also ja, dann ist es nicht ganz so schlimm, da hast du schon recht. Aber wie gesagt, das war einfach etwas, ich hätte mir gewünscht, mein Talent wäre etwas größer, aber das dafür hatte ich es etwas mehr beim Radfahren und beim Laufen. Ich bin eigentlich sehr froh, so wie es ist. Also ich habe jetzt nie gehadert damit.
Ja, ich glaube, wer 11 Ironman-Sieger hat, der sollte sich nicht über sein Talent beschweren und damit auf Platz 3 der meisten Ironman-Siege liegt. Aber du hast nach dem 4. Platz auf Hawaii erzählt, dass du böse Blasen an den Füßen gehabt hast. Und dass du das schon beim Laufen gemerkt hast. Und wenn mich jemand fragt, wie ist das denn, 8 Stunden Sport zu treiben, und tut dir dann nicht der Hintern weh oder hast du da nicht Blasen an den Füßen, dann ist eigentlich meine Standardantwort, also wenn ich noch spüre, dass ich Blasen an den Füßen habe oder mir der Hintern weh tut, dann laufe ich nicht schnell genug.
Ja.
Wie ist das bei dir? Also waren die Blasen größer, als man sich das vorstellen kann, oder wie?
Ich kann dir sagen, das ist eine Story für sich. Ich hatte vorher und danach nie wieder solche Blasen. Die letzten 10 Kilometer, ich bin nicht mehr auf den Füßen gelaufen. Ich bin wahrscheinlich auf der Seite gelaufen von meinen Füßen. Also das, und nach dem Event konnte ich nicht in der Nacht aufstehen, um auf die Toilette zu gehen. Das hat so weh getan. Diese Blasen waren so tief. Am Awards Dinner waren meine Füße so angeschwellt. Das war Horror. Ich wollte nur noch nach Hause und die Beine hochlegen. Also ich hatte wirklich so schlimme Blasen, wie wirklich vorher nicht mehr und nachher nicht mehr. Das war, und das beim 4. Rang in Hawaii. Also ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Die waren wirklich, und ich habe schon viele Blasen gehabt. Weißt du, das ist nichts, wie du sagst, normalerweise, das ist nichts, aber in dem Rennen hatte ich die schlimmsten Blasen, die man sich vorstellen kann. Wirklich, also schlimm. Aber ja, ich habe es überlebt und es war es dann auch wert. Also ich habe dann wirklich die letzten 10, da wusste ich genau, hey, jetzt sind meine Freunde zu Hause und die drehen durch und du kannst jetzt nicht aufhören zu laufen. Aber jeder Schritt hat mir die Blase mehr wehgetan als irgendwas anderes. Also darum, ich habe eigentlich nur noch Schmerzen. Also das war Horror. Also für mich, Das Rennen an und für sich wollte ich nur noch hinter mich bringen und einfach die Schuhe abziehen. Das hat mich wahrscheinlich noch weiter gepusht. Es war so schlimm. Und ja, von daher habe ich das auch so erzählt, weil es war wirklich schlimm.
Ja, okay, also das können wir dann auch hier an der Stelle abbrechen, weil die Vorstellung von bösen Blasen, das ist jetzt in meinem Kopf halt auch nicht die schönste. So ein paar Blasen hatte ich auch schon und das ist einfach ja ziemlich fies, das dann da zu haben. Und gerade so die Tage dann danach, konntest du das dann quasi gar nicht feiern? Also zumindest mal auf Hawaii hast du dann sicherlich nicht gefeiert, weil da hast einfach nur die Füße in die Luft gehängt.
Ja, also ich meine, wegen dem geht es mir dann auch nicht schlechter. Es hat einfach enorm wehgetan, es war einfach unangenehm. Aber ich war natürlich trotzdem glücklich über den vierten Rang. Es war mir dann völlig egal. Aber natürlich, du kannst dich dann einfach nicht so gleich bewegen wie sonst. Von daher, ja, das war etwas schade. Aber das war mir eigentlich egal, weil irgendwo erinnern dich diese Schmerzen ja auch an das Schöne. Also auch wenn es weh tut, aber es ist ja eine Erinnerung, die positiv ist. Also, weil es hat sich ja gelohnt und ich bin Vierter geworden. Stell dir vor, ich hätte aufgegeben oder ich hätte nicht mehr laufen können, irgendwie 3 Kilometer vor dem Ziel. Und dann halt hast du trotzdem die Blasen. Das wäre wirklich schlimm gewesen. Aber so ja. War das völlig egal. Das habe ich ausgeblendet.
Dann 2011 konntest du Ironman Florida gewinnen. Das hat es quasi so ein bisschen rund gemacht. In Florida hast du deinen ersten Ironman gemacht, 2-2. Und 2011 konntest du ihn dann gewinnen. Erstes Sub-8 outside Europe. Dann bleibt halt nur noch Südafrika, dass du auch noch irgendwann gewinnen konntest. Genau. Und ich bin halt der Makel in deiner Ironman Zürich-Bilanz.
So ist es. Und zwar ist das in dem Jahr gewesen, gut, ich meine, da war ich nicht am Start und war in Frankfurt. So war's, glaube ich. Ja, genau. Du hast gewonnen in Zürich und ich bin in Frankfurt gestartet und wurde Vierter. Genau.
Es ging ein bisschen einher mit der Änderung des Qualifikationssystems. Genau. Denke ich. Und du warst auch jemand, der quasi dieses neue Qualifikationssystem ziemlich gefeiert hat, das quasi jetzt gekommen ist. Also mit dem, dass es wieder um Siege mehr oder weniger geht. Würdest du immer noch sagen, dass das ein besseres Qualifikationssystem war als das alte?
Schwer zu sagen. In der heutigen Zeit wahrscheinlich schon wieder nicht mehr, weil es ist in der früheren Zeit eher, aber es hat sich halt auch entwickelt. Es gibt viel mehr Rennen, es gibt viel mehr. Von daher würde ich sagen, jetzt im Nachhinein, muss ich ehrlich gesagt gestehen, war wahrscheinlich das alte System vielleicht etwas besser. Aber ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, die Athleten müssen enorm viele Rennen machen und es ist nicht so gut für die Langlebigkeit der Athleten als mit dem alten System, also mit dem mittleren, also ja, mit dem alten. Und jetzt das neue, ja, es ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Naja, bei dem neuen System ist halt immer so ein bisschen Glück dabei, ne? Also wenn man, es gibt halt zum Beispiel überhaupt keinen Anreiz, auf Lanzarote zu starten. Also auf Lanzarote gibt es wenig Preisgeld und ist meistens ziemlich gut besetzt und da gibt es einen Platz. Ja, und das ist halt dann, macht es halt relativ unattraktiv, da zu starten, obwohl das quasi so ein Ursprungsrennen des Triathlons ist, ne? Und das ist so ein Rennen, das ich in meinem Leben auch irgendwann mal gemacht haben will. Und aber quasi der Anreiz dazu ist relativ niedrig und man kann halt quasi auch nicht planen, wer ist am Start. Und auf einmal meldet da in letzter Sekunde Jan Frodeno nach oder so und dann hast du ein Riesenrennen gemacht und bist halt trotzdem nicht dabei. Also von daher müsste man da irgendwie, also viele sagen ja, so eine Mischung aus beiden Systemen wäre ganz gut, also dass man quasi mit einem Sieg sicher dabei ist und dann trotzdem irgendwelche Punkte bekommt. Ja, und ich finde halt auch schlecht, dass man auf Hawaii quasi ab Platz 10 jetzt überhaupt nichts mehr bekommt. Also, es gibt ja immer noch Preisgeld bis Platz 10, das ist wahr, aber Platz 11 kriegt dann kein Preisgeld und quasi auch nimmt nichts mit ins nächste Jahr. Und in der Zeit konnte man ja schon in den letzten Jahren, wo es normale Triathlons gab, irgendwo in Italien eine Langdistanz gewinnen und war schon fest qualifiziert.
Ja, ist so. Ja, also Preisgeld bis Top 20 wäre für mich Minimum. Und eben, dass es irgendwo gewisse Punkte gibt oder wie auch immer, das wäre schon, da gebe ich dir recht. Aber
hier mit dem Zürich-Sieg, da lasse ich dich jetzt noch nicht los, weil du hast irgendwann mal gesagt, das hättest du auch gewonnen.
Also, habe ich nie gesagt, das hätte ich nie.
Doch, hast du so irgendwo gesagt.
Nee, das ist in einem Podcast. Ja, Nein, nein, also das, okay, keine Ahnung, das finde ich nicht, weil du musst immer am Start stehen. Also wenn ich es gesagt habe, dann im Lustigen, im Sinne von, aber sicher nicht. Nee, nee, also ich denke, ich finde, man muss immer am Start stehen, sonst und das Rennen machen und sonst wäre ja, also könnte ich auch sagen, ich hätte in Hawaii gewonnen und hätte Wette. Also ich meine, da kann ich ja bei jedem Rennen das sagen. Aber das haben mir eher Leute in den Mund gelegt, würde ich jetzt mal so sagen. Ich sage, ja, da hättest du ja auch noch gewonnen. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Also hattest du, das war ja eine starke Leistung und war ja, glaube ich, dein erster Ironman-Sieg, oder?
Ja.
Genau. Von daher, nein, fände ich jetzt, also habe ich, ja, wenn du das sagst, dass ich das gesagt habe, dann nehme ich das sicher zurück. Aber nein, weil ich finde, da muss man immer zuerst starten und sehen. Und wenn du nicht am Start warst, dann weißt du es nicht. Aber wäre sicher ein cooles Rennen geworden.
Ja, weil sowas gibt's eigentlich nicht. Also es gibt quasi kein Rennen, wo wir tatsächlich so nah beieinander gewesen sind. Also jetzt Walchsee war ich auch quasi weit weg, in Anführungszeichen. Ja. Dann waren wir im Jahr später nochmal auf Lanzarote. Da war ich schon relativ dicht dran, muss ich sagen.
Da am 73?
Ja.
Ah ja.
Aber das war quasi so das letzte Rennen der Saison und da wollte jeder von uns eigentlich nur auch nur ins Ziel kommen.
Ja, am
Ende, ne? Also da war dann auch nicht mehr viel mit, jetzt können wir hier nochmal viel rausholen.
Ja, ja.
Nee, wäre sicherlich ein schönes Rennen gewesen, aber worauf ich halt nochmal hinaus wollte, ist, denke ich, dass da dann halt die Umstände so waren, dass du vielleicht im Nachhinein so ein bisschen bereust, nicht in Zürich gestartet zu sein, um ja, halt ja. die Chance auf dieses perfekte Bild zu haben, einfach genau. durch den Qualifikationsrhythmus.
Genau, im Sinne von, ich bin ja dann eben wegen Hawaii in Frankfurt gestartet und habe ja dann auch den Platz geholt und die Punkte geholt. Genau, die Punkte waren es ja. Vierter Platz gab natürlich mehr Punkte wie der Sieg in Zürich. So war es, ja.
Ja.
Genau. Und eigentlich war das der einzige Grund. Das ist eigentlich schon, ja. Aber sonst hätte ich mich vielleicht nicht qualifiziert für Hawaii.
Ja, zumindest mal nicht mit einem Rennen und mit genau. zwei Rennen quasi dann gegebenenfalls noch nach Zürich noch ein Rennen für den Hawaii-Zyklus dieses ja. Jahr in dem Jahr zu machen. Das genau. ist ja quasi ein Himmelfahrtskommando.
Aber ich persönlich habe das gar nie bereut. Also wirklich nicht. Also, nee. Ich dachte ehrlich gesagt, Jan gewinnt dort im Rennen. Der hat da geführt recht lang in dem Rennen, glaube ich.
Ja, es war relativ abenteuerlich und zwar immer, wenn jemand in Front war, ist er quasi kurz danach eingebrochen. Also wir hatten Führungswechsel und mein Glück war halt, dass ich erst so ab Kilometer 40 vorne war okay. und dann die 2 Kilometer es noch ins Ziel gerettet habe.
Ah, okay, aber war super. War sicher auch speziell für dich.
Ja, erster Sieg immer speziell.
Ja, in Zürich, in meinem
Wohnzimmer. In deinem Wohnzimmer, ja. Zumal ich in diesem Jahr auch quasi das Schweizer Double dann geholt habe.
Genau, Rappi, ja, da warst du brutal stark. Also immer in Rappi warst du brutal stark, ja.
Ja, wenn es nicht gerade geregnet hat und, ja,
und Bäume,
Felsrutsch runterkam.
Und Bäume über die Straße gefallen sind, genau.
Du hast dann 2017 nochmal den Trainer gewechselt und bist zu Lubosch gegangen. Mhm. Und da hat man so das Gefühl, dass du quasi zurück zur Alter vielleicht sogar zu noch besserer Laufstärke gefunden hast. Du bist halt dann in Texas in 70.3, was dir die Jahre dann davor nicht mehr so gelungen ist auf den kürzeren Strecken, auch wieder schnell gelaufen. Mhm. Und danach in Texas bist du Zweiter geworden mit, glaube ich, deiner schnellsten Laufzeit. Wobei halt Texas, das ist halt schon ein schnelles Pflaster, muss man halt auch dazu sagen.
Ja, ja. Das war, glaube ich, hinter Sebi und Tim O'Donnell. Ja, am Schluss, glaube ich. Ah, nee, der Ironman Texas. Ah, ja, ja. Das war Galveston. Ich weiß, also es ist extrem schnell dort. Also erstens mal, die Radstrecke ist wahrscheinlich zu kurz und dann die Laufstrecke weiß ich jetzt nicht mal, aber auf jeden Fall ist sie schnell.
Ja, also ich trainiere da ja oft in der Hawaii-Vorbereitung und zumindest beim Radfahren weiß ich, dass ich halt auch, wenn ich halbwegs normal fahre ich da einen 35er Schnitt, ne? Also ja. Man kann kaum langsamer fahren. Also
genau.
So Schnitte wie da fahre ich quasi nirgends. Aber im Zusammenhang dazu hast du auch mal gesagt, dass du halt nicht mit Trainern funktionierst. Mhm. Wie machst du das heute? Also trainierst du dich momentan selber oder hast du noch ein Advice?
Ja, jetzt mit Lubosch bin ich immer noch sehr eng und auch mit Lubosch habe ich dann aufgehört. Aber er war auch immer Advisor eigentlich, ein bisschen so. Und, ja, also ich hatte jetzt noch nie einen Coach, der mir jeden Tag sagt, was ich machen soll. So, also. Und jetzt arbeite ich mit Kurt Müller zusammen, der ist ein Schweizer und er ist auch so...
Coach K.
Ja, genau, Coach K. Und er ist eher auch so ein bisschen väterlicher, mehr so mit im Sinne von, was denkst du? Oder der gibt mehr so ein bisschen auch von außen mal einen Input. Oder er sagt mir einfach, schau, ich würde so und so. Und da habe ich jetzt noch eigentlich noch viel dazugelernt. Ich funktioniere nicht gut mit so im Sinne von, du machst jetzt so und so. Weil ich habe das Gefühl, ich kenne mich eigentlich am besten und weiß eigentlich auch alles am besten. Nein, natürlich nicht. Aber ich weiß einfach, wie mein Körper reagiert und ich habe da halt immer sehr viel Erfolg damit gehabt. Und ich höre aber sehr gerne zu und Meinungen und so. Und dann entscheide ich, weil am Schluss muss ja auch ich die Leistung bringen und dann gerade stehen, wenn es nicht passt. Von daher, das hat für mich immer so geklappt. Gerade auch, weil ich halt auch mit eher weniger Training schon recht gut zurechtkomme, also relativ gesehen weniger Training im Vergleich zu den anderen. Und da wusste ich einfach immer, für mich ist immer ein bisschen weniger, immer etwas mehr und ich war auch selten verletzt und von daher habe ich mir dann irgendwann auch nicht mehr so reinreden lassen und ich habe immer gesagt, ich bin uncoachbar. Also ich, wie du sagst, ich nehme gerne mal einen Rat oder so ein Input, da diskutiere ich gern, aber wenn mir dann jemand kommt und sagt, nein, du musst oder du solltest oder dann ja, das kommt meistens nicht so gut an. Aber das merken die auch schnell bei mir.
Was meinst du denn mit uncoachbar? Also wie kann ich mir das jetzt praktisch vorstellen? Also wenn, sagen wir mal, du hast einen Plan oder gibt sowas wie einen Plan? Bekommst du sowas wie einen Plan?
Ja, ich bekomme einen Plan.
Und dann, wenn du denkst, hier diese Einheit macht überhaupt keinen Sinn, dann fährst du wieder nach Hause oder machst irgendwas anderes? Kann mir das so vorstellen?
Ja, früher war es noch extremer. Heute machen wir so einen Plan, dass ich schon vorher, der Plan ist eigentlich so, wie ich ihn denke, dass er gut ist und er ist nicht mehr einfach nur, also er ist mehr schon auf mich adaptiert, so dass er auch machbar ist, so dass er für mich Sinn macht. Also, und darum mache ich dann auch 90% davon. Aber ob ich jetzt 90 oder 85 mache davon, das variiert. Da höre ich auf mein Gefühl. Also ich bin so auch so ein Gefühlsmensch. Die Coaches und auch Lubosch oder auch Kurt, die kennen mich so gut, die wissen, okay, speziell so 8 Wochen bevor es so ernst wird, dann fange ich an wirklich so von noch mehr im Detail, also dann mache ich den Plan fast zu 100% da. Also bei mir ist sehr, jetzt zählt's und jetzt nicht. Ich kann gut unterscheiden zwischen, jetzt kann ich etwas locker, jetzt mache ich etwas so und so. Und dann, sobald es so die letzten 8 Wochen in der Vorbereitung auf einen Ironman, dann wird's dann immer genauer sozusagen. Dann nehme ich es dann immer selber auch genauer und das funktioniert gut für mich, weil für 8 Wochen kann ich mich richtig anspannen und sozusagen ins Hintern kneifen. Und ich bin froh, wenn ich da vorher etwas, noch Gefühl trainieren kann. Was nicht heißt, dass ich nicht trainiere. Teilweise kann es auch sein, dass ich etwas härter trainiere, aber ich trainiere dann schon relativ viel nach Gefühl. Aber am Schluss schaut dasselbe raus, oder?
Also würdest du einen Trainer eher so als quasi Gesprächspartner für dein Training bezeichnen? Also, dass du halt zumindest mal dann, wenn es darauf ankommt, dich intensiv mit deinem eigenen Training auseinandersetzt und dann dir da quasi noch eine zweite Meinung einholst. Was meint er jetzt? Was könnte man da noch verändern?
Ja, genau. Ich meine, ich habe auch dann Fehler gemacht. Irgendwann mal, wenn du natürlich nur noch das machst, was du denkst, ist gut, dann habe ich viel zu hart trainiert und die harten Einheiten oder die lockeren Einheiten waren dann zu hart. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gemacht. Und dann hat mir Kurt auch wieder mal gesagt, hey, du musst wieder wirklich locker trainieren, locker. Und die harten Einheiten müssen hart sein und nicht mittel oder nicht 270 Watt, weil das so locker ist für dich, oder? Sondern wenn, dann fahr 200 oder 180. Und das habe ich dann auch eingesehen, weil ich war dann immer müde. Aber wenn ich dann hart trainieren musste, dann konnte ich, dann war ich zu müde, oder? Kennst du das? Ich weiß nicht.
Also ich finde das interessant, diesen Ansatz, aber ist halt überhaupt nicht meiner. Ne? Ja, also ich hab einen Trainer aus 2 Gründen. Also zum einen mal gibt mir das halt mehr Freizeit, dass ich einen Trainer habe. Und so ein bisschen Einblick bekomme ich ja auch. Und der Einblick, den ich bekomme, reicht mir. Ja. Und hin und wieder frage ich schon mal nach, warum machen wir das nicht so? Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, der macht das schon. Ja. Und zum anderen, denke ich auch immer, ein Trainer schreibt dir vielleicht auch was auf, was du dich selber nicht traust. Und das ist, glaube ich, auch das, was du, worauf du hinaus willst. Dass du halt Ding, dass der Trainer dir vielleicht was zutraut, was man sich selber nicht zutraut und dann man vielleicht die Grenze ein bisschen verschieben kann.
Nein, ich bin einfach nicht, ich persönlich bin nicht gerne in so einem Rahmen drin. Ich bin eigentlich der, der sich, ich liebe sogar solche Challenges, wie jetzt diese, was ja lustig ist, diese Zwift-Rennen, da habe ich mich jetzt völlig abgeschossen. Also da, meine Form, die war noch nie so gut. Also weil da konnte ich.
Ja, es ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn.
Also das war für mich perfekt, weil das hat dann für mich funktioniert, weil dann habe ich die Rennen gemacht und die habe ich gemacht, wie wenn ich einen Ironman mache. Also weißt du, von der Wichtigkeit, die waren für mich richtig wichtig. Also weil das hat mir einen Halt gegeben, das brauchte ich und das war was Neues. Und ich bin einfach ein Wettkampftyp, egal wo es, ob das online ist oder wo auch immer. Ich kann mich auch richtig abschießen bei solchen Sachen und dann habe ich es auch richtig locker genommen drumherum und habe getapert und so bekam ich eine Bombenform und ja, also ich war sicher schon 3 Jahre nicht mehr so in Form wie jetzt, also mal schauen, also es ist schwer zu sagen, aber rein von den Werten her war ich sicher schon lange nicht mehr so fit, gerade auf dem Rad und auch beim Laufen bin ich auch wieder gut dabei.
Ja, es ist also wirklich sehr beachtlich, also ich habe ja quasi auch ein Swift-Rennen mitgemacht. Das Problem war danach, dass zum einen meine Rolle sowieso kaputt gegangen ist und zum anderen ich halt auch keine smarte Rolle hatte, sondern nur eine Direktantriebsrolle, aber halt ohne Strom. Und dann, das war halt quasi nicht vergleichbar genug. Und dann war ich quasi raus. Aber ich habe halt dann auch gemerkt, das ist definitiv total anders als Triathlon. Es kommt eher so in Richtung Radrennen, was ich ja überhaupt nicht gewohnt war. Mhm. Aber es ist halt auch ein Computerspiel, weil du halt einfach schon erkennen musst vorher, was passiert jetzt. Genau. Also musst halt wissen, was passiert jetzt. Also kommt jetzt hier ein Anstieg, da muss ich halbwegs vorne sein und ich muss wahrscheinlich schon 1 oder 2 Sekunden vorher treten, bevor halt irgendwas passiert.
Genau.
Ja. Aber auf jeden Fall, um mal zu den Werten zu kommen, du hast ja irgendwo gesagt, dass du bei dem Time Trail zum Alp des Swift 417 Watt über 39 Minuten getreten warst.
Ja.
Das ist ja quasi Lionel Sanders Niveau und der ist wahrscheinlich über Lionel Sanders Niveau, weil der 15 Kilo leichter ist. Ja, 10.
Der ist nochmals 12 oder keine Ahnung wie viel leichter, aber ja, der ist natürlich, der tritt natürlich mehr Watt pro Kilo. Also ich fahre immer noch weniger Watt pro Kilo als die meisten.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das heißt, du hast das schon verstanden, wie das funktioniert, ne? Also du machst es halt auch taktisch geschickt.
Ja, definitiv. Also ich meine, wenn du, also bei Otto Swift konntest du natürlich nicht draften, da hat es dir gar nichts gebracht. Aber bei den anderen Rennen, da hatte ich natürlich, da war ich absolut der Profi, wie so wenig wie möglich eigentlich zu treten und auch sich zu verstecken. Ich glaube, ich habe auch im Vergleich jetzt zu den anderen halt bei der Alpe Swift, da war ich dann eigentlich ja gut dabei, Watt pro Kilo mäßig. Musste halt eben dann über 400 Watt drücken einfach. Aber gegen einen Lionel keine Chance. Der fährt hier immer noch 5 Minuten schneller, weil der fährt dann einfach auch 410 Watt oder 420 bei 70 Kilo oder was auch immer, oder bei 69.
Aber das ist ja eigentlich schon auch eine Belastung, die uns eigentlich also mir auch, bin ja auch quasi nicht mehr die Jüngste, im fortgeschrittenen Triathlon-Alter eigentlich nicht mehr so liegen sollte, theoretisch, ne? Weil jetzt Alp des Swift, das war ja quasi 39 Minuten Zeitfahren. Ich würde sagen, das geht gerade noch so. Mhm. Das ist quasi schon was wir auch können sollten. Aber die anderen Swift-Rennen, das ist ja schon mit enormen Belastungsspitzen und auch meistens eher so eine halbe Stunde tendenziell.
Genau.
Da fand ich das echt schon total beachtlich, wie du dich da reingefuchst hast und geschlagen hast. Und jetzt die Frage, die man dann im Schweizer stellen muss, liebst du die Berge eigentlich gar nicht, dass du dich da in deiner Bude vergriest und dann indoor Rad fährst, wo du die schönste Natur um dich rum hast?
Ja, gut, das sieht jetzt vielleicht so aus, aber ich bin eigentlich sehr oft auch in der Lenzer Heide, in den Bergen, mache dort auch meine Trainingslager und auch heute bin ich wieder über die Berge gefahren. Also ich bin noch ganz, ganz oft draußen. Also ich bin eigentlich selten, also die ganz harten Einheiten mache ich gerne drinnen, auch wenn es mal schön ist. Aber ich würde mal sagen, 80% natürlich bin ich immer noch draußen. Und nein, ich liebe die Berge, ich liebe die Natur.
Ja, super. Ja, gut.
Ja, nee, ich habe das auch.
Das wollte ich hören.
Ja, ich habe mit wem habe ich darüber gesprochen? Mit Jan van Berg. Und er hat auch gesagt, ah, du bist immer auf Zwift und so. Da habe ich gesagt, ja, musst auch mal kommen. Ist super, ist macht Spaß. Und so, ja, ich fahre lieber draußen auch bei Regen. Es ist so, es gibt so ein paar, die dafür sind, ein paar dagegen. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Also ich weiß auch nicht, es kommt mir so schon fast vor, so, ja, gehst du dann nicht mehr raus? Ja, ich meine, ja, logisch gehst du noch raus, oder?
Ja, also bei mir ist es auch so, also wenn's regnet, fahre ich natürlich auch deutlich lieber auf der Rolle. Ja. Selbst harte Einheiten, wenn es nur so anderthalb Stunden sind und es geht, fahre ich tatsächlich dafür auch raus. Also ziehe ich mich an, fahre raus, einfach, ja. weil es schöner ist und es einfacher auch für mich ist, die Werte zu drehen.
Ja, für mich ist das, muss ich ehrlich sagen, das Swift und auch Ruby oder was auch immer, für mich ist das einfach wirklich jetzt nach 20 Jahren wieder so, hat mir auch wieder ein bisschen mehr Motivation gegeben, mich wirklich zu ein bisschen kaputt zu fahren. Eben wie du sagst, diese Rennen, da konnte ich mich so quälen und das konnte ich schon recht lange nicht mehr im Training. Oder schlussendlich ist es immer noch Training. Und einfach, es hat mir einfach Freude gemacht, mich zu messen mit den Jungs, ob jetzt die Rolle stimmt oder ob jetzt alles genau stimmt. Das ist ja, das weiß man ja dann auch nicht genau. Da kommen ja dann auch wieder die Ironman-Rennen, wo man das 1:1 sehen kann. Aber das hat einfach Spaß gemacht, mit einem Blumenfeld, mit einem Gustav Iden da rumzu heizen online. Und die sind irgendwo auf dem Rad am Leiden in Norwegen und ich da in der Schweiz in meinem Kabäuschen. Das war einfach ein Riesenspaß. Und ja, darum geht's doch. Du musst einfach irgendwas finden, was dich motiviert. Also so geht's mir. Und das ist etwas, was mich jetzt enorm motiviert hat, gerade in dieser Corona-Zeit.
Ja, dieser fehlende Wettkampf, das habe ich eigentlich nie gedacht, dass mir das so fehlt. Aber ich habe mich auch schon dabei erwischt, wie ich mit irgendwelchen Rollerfahrern gemessen habe, wenn ich am Rad unterwegs bin. Man darf nicht unterschlagen, dass du das Virtual Race von Ironman dieses Wochenende gewonnen hast. Ja. Da bist du über 5 Kilometer im Stadion nochmal 15:28 gelaufen. Ja. Soweit ich weiß, ist deine persönliche Bestzeit auf 10:30:30 ungefähr. Ja. Ja. Also es ist schon nah dran, ne? Also bist im Moment, du hast schon gesagt, du bist in Form und jetzt kannst du das quasi auch noch mit Zahlen unterlegen.
Ja, ich bin noch ein 10er gelaufen, aber dann bin ich 32:30 gelaufen vor 4 Wochen. Aber da bin ich nicht ganz voll gelaufen, aber ja, also ich denke, dorthin komme ich nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, das war mal so, das war absolut, da hatte ich einfach einen sensationellen Tag dort und war irgendwie in einer brutalen Laufform. Aber ja, ich komm wieder auf ein gutes Niveau.
Ja, man war sich ja eigentlich gar nicht so sicher, was du im Moment so für einen Status hast. Das darfst du am Ende auch nochmal läutern, was du im Moment eigentlich genau bist. Aber dafür müssen wir erst noch so 2-3 Dinge besprechen, damit wir auch Möglichkeiten haben, die du sein könntest. Also im Moment bist du ja neben dem, dass du auch noch ein bisschen Sport machst und das auf einem ziemlich hohen Niveau auch noch Manager von Sebi Immo und ich glaube Justin Lippert, ist das richtig?
Ja, genau.
Kannst du da kurz mal erklären, was da so deine Rolle ist?
Also das kam ja eigentlich so zustande. Ich habe mich ja immer selbst gemanagt eigentlich. Ich hatte jetzt selber nie einen Manager. Ich hatte so vielleicht Freunde, die mir etwas geholfen haben dabei, aber meistens habe ich das selber gemacht und hatte auch sehr gute Kontakte dadurch und geschaffen natürlich. Und es gehört ja auch noch ein bisschen dazu. Natürlich, das eine ist der Sport, das andere ist, dass man auch davon leben kann. Das ist jetzt nicht das, ja, du wirst ja nicht so reich, dass du dann sagen kannst, ich muss dann irgendwann nichts mehr machen, aber irgendwo ist ja auch gut, wenn man da das Ganze etwas maximieren kann. Und ich als Schweizer, wo er dann 9-mal in Zürich gewonnen hat, hat es da sicher recht gut, hatte da etwas Glück, als war in Zürich. Wer auch immer, habe das immer selber gemacht und habe das auch sehr gern gemacht. Ich bin auch mal gern, habe auch mal auf ein Training verzichtet und bin dann auf ein Ride gegangen mit ein paar CEOs und so. Und einfach das zu pflegen und so, diese Sponsorenkontakte, das hat mir eigentlich immer sehr gelegen. Und dann hat mich Sebi mal darauf angesprochen und hat gesagt, hey, du machst das eigentlich gut, warum machst du das nicht für andere? Oder? Und dann habe ich so, ja, ich bin ja noch Profi und so. Und dann war es dann plötzlich ziemlich konkret und er hat mich gefragt, ja, würdest du das nicht für mich machen wollen? Und dann habe ich gesagt, ja, du lass mich mal überlegen, weil eigentlich bin ich ja noch Profi, aber irgendwo, das passt ja noch, weil ich will nicht aufhören, mit dem Sport und dann nicht wissen, was ich mache. Das war so eben, das war vor 1,5 Jahren und habe ich gedacht, hey, eigentlich, das bringe ich schon unter einen Hut. Also ich bin da eigentlich ein effizienter Typ und das würde mir eigentlich einfach Spaß machen und es wäre eine Herausforderung. Da war ich 39, jetzt bin ich, also ja, wie auch immer, es war so ein bisschen gut, ein guter Zeitpunkt, das will ich sagen. Wenn er jetzt zu mir gekommen wäre mit 30, dann, ja, das, ja, wahrscheinlich hätte ich dann eingesagt. Wie auch immer, und dann haben wir das eigentlich so mal angefangen, aber ich habe das nicht so groß kommuniziert. Also ich habe jetzt das nicht, und jetzt machen wir das schon seit 1,5 Jahren und das mache ich das für ihn. Also ich mache die Sponsorenpflege, ich mache die Akquisition, ich mache eigentlich ein bisschen auch mit seiner Frau Tine zusammen, weißt du, Social Media Sachen. Also ja, ich halte ihm eigentlich etwas den Rücken frei oder wir halten ihm den Rücken frei und ich mache auch die Sponsorenverhandlungen ja, zusätzlich noch. Ja, das funktioniert sehr gut. Ich glaube, Seppi ist auch zufrieden und mir macht es auch sehr viel Spaß. Ja, mir macht es wirklich Spaß, auch den Athleten zu helfen, weil Imo kam dann auch frisch dazu. Die habe ich in Dubai dann kennengelernt, hatte ein Telefonat mit ihr noch im Januar, weil sie hatte sehr wenig Sponsoren und habe ich mit ihr gesprochen und gesagt, dass ich ihr gerne helfen würde, dass ich das etwas, ja, vertiefen würde, dieses, ja, im Managementbereich, und dann haben wir zusammen angefangen zu arbeiten und das läuft eigentlich auch ganz gut und ja, ich sehe ein bisschen meine Zukunft eigentlich in dem Bereich, im Athletenmanagement. Ja, das gefällt mir sehr, das liegt mir gut. Ja, wichtig ist mir auch, dass ich von meinen Kontakten oder von meinen Erfahrungen auch, dass die Athleten profitieren, oder? Um das geht's. Also schlussendlich profitiere ich ja dann auch. Ich habe einen Vertrag mit denen und die geben mir einen Prozentsatz ab aber natürlich geht das immer auf beide Seiten, oder? Und bei Imo zum Beispiel konnten wir jetzt da recht viel machen und sie ist sehr happy und ich bin auch sehr happy für sie, dass sie sich voll auf den Sport konzentrieren kann und nicht mehr, ja, mit jedem Sponsor einzeln noch Gespräche führen muss. Das braucht ja auch immer ein bisschen Energie.
Interessant, und vor allen Dingen habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt dem Sebi vor hier diesem Podcast, wenn ich dem eine E-Mail geschrieben hätte und gefragt hätte, wie sieht's denn aus, kannst du mir was über den Ronny erzählen? Hättest du die bekommen oder hätte die der Sebi bekommen?
Ich hätte die bekommen.
Das wäre dann nicht so clever gewesen.
Ja, also die natürlich, er sieht das auch, also Tine, seine Frau, sieht das auch. Und ehrlich gesagt, ja, bekommen wir da recht viele Anfragen auch. Und da muss man natürlich auch immer etwas schauen. Ich meine, du kannst ja nicht den ganzen Tag Interviews geben, sonst kommst du nicht mehr zum Trainieren, oder? Und da muss man teilweise, ja, muss man abschätzen, was man macht und was nicht. Und das entscheide dann meistens ich ein bisschen. Ich kenne ihn ja so gut. Also bei Sebi bin ich ja nicht nur jetzt, mache ich nicht nur das, sondern ich gehe auch mit ihm nach Hawaii, war in Nizza mit ihm und mache dann auch dort ein bisschen Sachen, die jetzt nicht unbedingt ein Manager macht, aber das ist irgendwo, da ist auch irgendwo, also ja, das überschneidet sich ein bisschen mit der Freundschaft und irgendwo einfach helfen, wo ich gebraucht werde. Und das macht mir auch großen Spaß. Mal ein bisschen die andere Seite, einfach mal, mir wurde auch immer geholfen, ich meine, du weißt ja, wie das ist vor dem Ironman, man ist angespannt und da ist man froh, wenn einiges erledigt wird, die letzten 1-2 Wochen und da lasse ich mich dann auch sehr gerne einspannen bei Imo oder wo auch immer. Und ich finde, das gehört auch dazu, dass man da auch Dinge macht, die, was auch immer, einkaufen, kochen, was auch immer, oder solche Sachen. Man ist dann wie ein Team. So funktioniert es auch nur bei Sebi. Der braucht jemanden, der ihn kennt, der ihn versteht. Er hatte auch überlegt gehabt zu einem Profi-Management, weil es gibt ja IMG, also kannst du dich auch vermarkten lassen, aber das wollte er eigentlich so nicht, weil ja, er wusste, dass ich ihn kenne und ich war selber Triathlet, also ich weiß ein bisschen so, wie er tickt und auch, was ihm wichtig ist, und ich glaube, das passt so recht gut.
Ja, ich habe irgendwann mal darüber nachgedacht, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wie dann quasi mein perfektes Team aussehen müsste. Unter anderem, es müsste halt aus 3 Leuten bestehen. Der eine ist halt mein Trainer, der ist nach Möglichkeit ein Wissenschaftler. Und der zweite ist ein erfolgreicher Ex-Profi, der quasi schon alles gesehen hat, oder zumindest von dem ich das Gefühl hat, der weiß schon alles. Genau. Das bist ja quasi du und gleichzeitig in Personalunion, in Manager. Mhm. Und als drittes braucht man halt noch so eine gute Laune Trainingsschlampe.
Ja, genau.
Also,
ja.
Aber ich bin quasi nicht in diesem Status, dass ich mir halt quasi da drei Personen um die Welt karren kann. Ja. Deswegen besteht mein Team quasi aus meinem Trainer und netterweise übernimmt mein Vater die anderen.
Ja, so. Also...
Also gute Laune Trainingsschlampe macht er jetzt nicht, aber sonst...
Ja, eben, ich lasse mich eigentlich wirklich dann auch für alles einspannen. Also ich bin sehr gerne die gute Laune Trainingsschlampe und alles. Also das ist super, das macht mir riesen Spaß. Weil wenn ich keinen Druck habe, ich finde das immer, eben, ich weiß es selber, wie es ist, wenn du so, wenn ich vor dem Wettkampf mittrainiere und selber weiß, ich muss den Wettkampf nicht machen. Ich meine, das ist das Schönste, oder? Da weißt du, du kannst danach einen Kaffee nehmen oder ein Glas, ein Bier am Abend und dann musst du einfach nur schauen, dass es ihm gut geht und ich muss ja dann die Leistung nicht bringen. Und das ist, also das war jetzt letztes Jahr in Hawaii auch mal schön, einfach zu gehen und zu schauen, weil sonst hatte ich immer dieses angespannte Gefühl dort und nie das relaxte. Also klar, ich war dann auch angespannt für ihn, aber das ist ein anderes angespannt, also wie wenn ich selber starte. Und ich habe das sehr genossen dort in Hawaii, auch alle anzufeuern, wirklich alle Athleten. Ich bin dann eigentlich für alle, also ich bin dann einfach Fan. Und klar, ein bisschen mehr noch für Sebi, aber schlussendlich bewundere ich alle, die da starten und da einfach leiden. Das war wirklich für mich absolut mega zu schauen, wie da, ja, wie mal das von außen zu sehen. Das war schon wirklich ganz schön.
Brauche ich auch einen Manager?
Gute Frage. Das kommt wirklich auf die Persönlichkeit an und auch, ob du, weißt du, gewisse Leute stresst das, zum Beispiel diese Sachen mit den Sponsoren zu klären, weil es sind ja dann noch ein paar Telefonate, dann sind es Verhandlungen, dann musst du überlegen, soll ich jetzt da nachgeben oder darf ich jetzt das sagen, dass ich das will oder nicht, oder ja, die Verträge werden immer komplizierter, auch jetzt, also ein bisschen, oder, finde ich, und also das kommt, das ist sehr persönlich, oder? Ich meine, man kann auch sagen, hey, das ist Business, ich bin jetzt Boris Stein, der Athlet, und jetzt bin ich Boris Stein, der sozusagen der Businessmann, aber das kann nicht jeder, oder? Und will auch nicht jeder. Ich meine, dann sprichst du mit dem Marketingchef vorher ein bisschen über Sport und lachst, und danach musst du über die Zahlen diskutieren. Das ist etwas, kann auch unangenehm sein, oder? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da macht es sicher Sinn, diese Sachen, oder wenn dich solche Sachen belasten, dann ist es vielleicht gut, wenn es jemand anders macht, oder?
Aber ja, ich finde, diese Doppelrolle ist auf jeden Fall schwierig. Ich fände es auch einfacher für jemand anders quasi, das zu machen, als für mich selber. Ich glaube, das ist halt immer so der Punkt. Auf der anderen Seite denke ich halt auch, da kann ich noch was dazulernen. Klar, also dazulernen heißt auch, man macht es nicht gut. Ne? Das heißt halt, es könnte irgendeiner sicherlich besser machen. Aber ich sehe das halt auch immer so als persönliche Entwicklung für mich. Ne? Es ist was mir definitiv nicht liegt und was mir auch keinen großen Spaß macht. Aber gerade in so Bereichen will ich mich halt auch ein bisschen weiterentwickeln. Und deshalb denke ich, dass ich halt noch so in einem Status bin, wo man halt einfach sagen muss, da kann man das noch alleine. Bekommen halt nicht täglich 10 Anfragen, sondern vielleicht eine oder zwei. Und die kann ich halt noch erfüllen.
Ja.
Jetzt bist du ja auch halb zumindest mal mein Manager als Teammanager vom Team Heb. Erzähl nochmal, wie es dazu kam.
Das kam eigentlich dazu, dass ich die kennengelernt habe. Da sind wir eigentlich wegen Sebi gegangen, ob er ins Team kommt oder nicht. Und dann kam das zustande. Und das waren sehr angenehme Gespräche und das gehört halt auch immer dazu, oder? Es muss irgendwo, ja, ein bisschen auch passen, rein jetzt, also nicht nur zwischen Sebi und jetzt Hep. Und es kommt auch immer davon, bei Hep ist ja dann, ja, die Leute, die da auch dahinter sind, das sind ja auch Triathlon-Fans und das ist ja nicht nur jetzt, ist das Business natürlich auch im Vordergrund, aber irgendwo auch die Liebe zum Triathlon und es ist jetzt, das merkt man natürlich bei Hep. Also, dass die enthusiastisch sind für den Triathlon. Und wie auch immer, was wir, ja, dann haben wir uns da vorgestellt, dann hat sich eine Partnerschaft ergeben. Dann lief das eigentlich fast, ein Jahr so. Und dann sind sie mal dann auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich gerne das Teammanagement von Hep übernehmen würde. Und dann war ich im ersten Moment eigentlich eher überrascht, weil das hat ja da schon jemand gemacht gehabt vorher. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin, das, und ich hatte etwas Vorbehalt im ersten Moment, weil ich war zum einen ja auch noch Profi, zum anderen war ich Sebis Manager und ja, oh, irgendwo auch auf der anderen Seite. Und dann habe ich gesagt, dass ich habe einfach meine Bedenken im ersten Moment, also ich kann das schon unterscheiden, aber ist es für euch, das war eigentlich einfach meine Frage dann, ob es auch, eben, ich muss ja dann zwei Rollen einnehmen. Das, zum einen bin ich dann einmal der Head Manager und dann muss ich was einfordern eigentlich bei Sebi oder wie auch immer. Also das war ja eine Doppelrolle und da hatte ich am Anfang etwas Angst, ja, dass das auch dann, dass ich das auch gut machen kann und trennen kann. Aber von Hep-Seite gab es da keine Bedenken und ich habe einfach ganz klar gesagt, was die Probleme sein könnten, oder? Und habe gesagt, ja, bei gewissen Themen halte ich mich einfach raus. Also dann sie das
klären. Ja, zum Beispiel oder? Bei einer Gehaltsverhandlung, oder?
Genau.
Also,
genau.
Sebastian. Genau. Also was müssten wir dem Sebastian jetzt zahlen, Ronny? Ja, Ronny, ich weiß auch nicht so genau. Also ich glaube, der macht einen ganz schön guten Job. Guckt mir dessen Manager an, der ist auch hier ein gut aussehender Typ. Also sowas habt ihr dann quasi ausgelagert.
Genau, das habe ich gesagt, schaut, da soll dann einfach jemand anders das übernehmen, weil dann eine andere Rolle. Aber das, wie gesagt, bei Hep, ich finde, das ist sehr... Ja, das wird nicht missbraucht, da wird nicht, ich denke, das funktioniert sehr gut so. Also, für mich ist mehr, ich hatte ja mehr Angst, dass mir dann der Vorwurf gemacht werden konnte, darum achte ich ja noch mehr darauf, oder? Also, ich bin dann wahrscheinlich eher noch etwas strenger mit Sebi, was Hep angeht, oder? Weißt du, wie ich meine? Also, im Sinne von, weil ich da diese Doppelrolle habe, im Sinne von, dass das nicht aussieht wie, ja, jetzt macht er, jetzt handelt er im Interesse von Sebi und nicht im Interesse von Hep und das ist mir sehr wichtig. Aber weil es mir eben sehr wichtig ist, glaube ich, wird es auch nie ein Thema sein, also ein Problemthema.
Ja, also man muss ja sagen, dass ich quasi diese Triathlon-Sparte ja jetzt bei Hep in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren mehr oder weniger aus dem Nichts entwickelt hat und man merkt halt schon, dass es auf jeden Fall hilft, dass du jetzt quasi als Ex-Profi dabei bist, der einfach auch einen Einblick hat in das, wie so ein Triathlet funktioniert. Also ich mag da zum Beispiel, jetzt ist das halt leider gescheitert auf Hawaii, aber wir wollten ja nach dem Ironman-Rennen letztes Jahr noch ein bisschen für die Sauberkeit, zu unserem Beitrag zur Sauberkeit der Insel beitragen. Und da hat man halt einfach gemerkt, das war eine super Terminierung quasi nach dem Rennen und eine Aktion, die nicht jeder macht. Ne? Und es war halt einfach, ich denke, für alle Beteiligten einfach ein super Ansatz, ne? Dass das Hawaii jetzt nicht so toll fand, dass wir quasi sagen sollen, es ist nicht ganz sauber auf Hawaii, das ist natürlich dann die andere Geschichte.
Genau, ja, solche Sachen, haben wir es ja dann nicht durchgeführt, aber ja, ich meine, das können wir immer noch nachholen, von daher, aber es war sicher eine coole Idee.
Und du hast auch so ein bisschen Einblick in die Teamführung von anderen Teams, du warst ja die letzten Jahre dann auch noch im Ethics BMC Team, wie das jetzt auch immer genau heißen mag aktuell. Da hatte ich so den Eindruck, bei jedem 70.3 in Europa muss da jemand am Start sein. Gab's da so einen Vertrag? Also gab's da so einen Passus in dem Vertrag? Ich meine, du kennst die Verträge wahrscheinlich nicht, weil die quasi, das sind ja quasi die übergeordneten Verträge, die wahrscheinlich mit den Sponsoren abgeschlossen wurden. Aber ich hatte echt den Eindruck bei manchen Leuten, die müssen quasi jetzt unbedingt nochmal starten, weil da muss jemand von dem Team am Start sein.
Ja, also bei mir jetzt nicht, aber ich glaube, bei anderen Athleten wurde da sicher etwas mitgeredet, also wo sie am Start stehen sollen und wo nicht, definitiv, ja. Also bei mir, bei Bart und mir hat man da, glaube ich, nicht so groß Einfluss genommen, aber ich glaube, bei den anderen Athleten schon. Also da wurde dann schon mal gesagt, du solltest hier und dort starten, obwohl die das gar nicht unbedingt wollten.
Neben deiner Managerrolle hast du dich dann auch engagierst du dich für wohltätige Zwecke und veranstaltest einen Kubeka-Ride. Mhm. Wie kam es zu dem Kontakt zu Kubeka und was machst du da jetzt, quasi diese Stiftung zu unterstützen?
Ja, das kam eigentlich zum ersten Mal in Kontakt kam ich über einen Sponsor, das war mit Breitling. Da sind wir nach Südafrika gegangen und haben den Coronation Double Century gefahren, das ist so ein 210-Kilometer-Rennen. Und dann haben wir für einen guten Zweck, also die gewisse Leute durften dann mit uns, mit Jan Frodeno und Daniela Rief, mit uns fahren und dafür mussten sie dann etwas bezahlen und das ging dann an Quebeca. Und so habe ich dann diese Stiftung kennengelernt, weil wir sind dann auch schauen gegangen, wie das Ganze abläuft, wenn diese Jungen, ja meistens Junge, aber es bekommen auch ältere solche Räder, wie die bekommen, also die Übergabe. Und ja, das hat mich eigentlich recht beeindruckt. Und ich fand es einfach eine coole Idee, weil du kannst ja nicht alles ändern, aber ein Rad kann eigentlich recht viel helfen, weil diese Kinder zum Beispiel haben lange Schulwege oder auch wenn sie arbeiten gehen dann später. Und es ist eigentlich ein Rad, simpel, aber es gibt ihnen enorm viele Möglichkeiten, oder? Und das, ich mag die simple Idee daran. Es ist nicht irgendwie Geld und es ist relativ simpel, aber sehr effektiv.
Ja, ich erläutere das kurz nochmal, wer es jetzt immer noch nicht verstanden hat. Also es werden quasi über Spenden oder über sozusagen Community Rides werden Spenden gesammelt, von denen dann Fahrräder in Afrika an Bedürftige weitergegeben werden.
Genau. Also es sind dann so gelbe Fahrräder und die machen die auch schon selber jetzt, weil sie es jetzt günstiger machen können. Und die machen die so, dass die lange halten. Die haben auch keine Ketten mehr. Das ist jetzt ein anderer Antrieb, also ein Strebenantrieb, weil das ging am Anfang sehr schnell kaputt und schlussendlich geht es um Nachhaltigkeit. Bringt ja nichts, wenn die das ein Jahr fahren und dann ist es kaputt. Und da hat es auch Leute, die sich dann um das Material kümmern. Also das ist wirklich eine super Sache. Und ich habe mir dann überlegt, mit ein paar Freunden, was könnten wir machen auf eine lustige Art. Ja, ein bisschen, das heißt den Les Moustache Ride, weil wir hatten mal im Trainingslager die dumme Idee, uns zu rasieren und einfach den Moustache, also den Schnauz stehen zu lassen und fanden das einfach enorm lustig, weil das auch ein bisschen blöd aussah, aber irgendwo noch lustig war. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir organisieren so ein Ride für einen guten Zweck. Und dann habe ich gesagt, und das war ein Sponsor von mir auch, der dabei war, ein Freund auch, der ja ein Sponsor von mir ist. Und dann habe ich gesagt, ja komm, das organisiere ich, Les Moustaches Ride für Quebecer. Und dann soll jeder etwas spenden. Und dann habe ich das eingerichtet, diese Spendenplattform, und habe mit Quebecer auch irgendeinen Kontakt. Das macht mir auch Spaß irgendwo und für einen guten Zweck. Also es ist Win-Win für alle. Also für mich einfach, weil ich gerne was zurückgebe und Spaß daran habe. Und zum anderen ist dieser Ride natürlich auch für Leute interessant, weil dann sieht man einander und kann ein bisschen miteinander reden. Man lernt neue Leute kennen. Und das war auch ein bisschen der Hintergrund dabei. Aber das Ganze immer dann für einen guten Zweck. Das war mir einfach immer wichtig, eben für Quebecer. Und so hat sich das eigentlich sehr spontan ist das entstanden.
Und aktuell sieht es so aus, als könnte der Ride am 23.8. in Zürich stattfinden?
Ja, momentan sieht es so aus, dass es stattfinden wird. Natürlich mit allen Corona-Maßnahmen, die man da, ja, wir werden uns sicher aufteilen in ein paar Gruppen, dass nicht gerade eine ganze Horde hier um den Zürichsee fahren wird. Aber so wie es aussieht hier in der Schweiz momentan, wird er stattfinden, ja. Und ich freue mich sehr. Wir haben, glaube ich, schon über 10.000 Schweizer Franken haben wir gesamt gespendet oder sogar schon mehr. Muss noch was nachschauen. Also ich bin da sehr happy drüber und hoffe, dass noch etwas mehr dazukommt. Und jetzt konnte jeder noch so ein Kit bestellen, so ein Cycling-Kit. Ja, sieht dann auch cool aus und dann können wir diese Message für Quebecer etwas in die Welt rausbringen und ein bisschen Aufmerksamkeit für die Jungen dort unten erhaschen vielleicht.
Und wann musst du anfangen, dich da nicht mehr zu rasieren, damit du da was in Schnauzer stehen lassen kannst?
Ja, jetzt habe ich einfach einen Bart überall und dann irgendwann ich habe einfach mehr Bart, oder? Aber ich kann nicht schon jetzt mit dem Mustache rumlaufen, mit dem Schnauz. Wie sagt das eigentlich bei euch in Deutschland? Schnauz?
Ja, Schnauzer.
Ah, okay, Schnauzer. Ja, und dann rasiere ich mich dann einfach einen Tag davor. Also ich lasse das jetzt schon wachsen, aber einfach, ja, also ab sicher 1. August solltest du loslegen.
Ich schon, ne? Ohne Bartwuchs. Wovon ich auch hoffe, dass es stattfindet, ist die Challenge Davos. Die ist dann eine Woche später ungefähr. Mhm. Dazu geht's ab nächsten Montag nach St. Moritz für 3 Wochen für mich. Ist zum ersten Mal, dass ich in die Höhe komme.
Ah, schön.
Ich hoffe, dass wir uns dann im Rennen sehen.
Ah, du hast jetzt hast du dich entschieden, dass du wahrscheinlich startest, also wenn es stattfindet.
Ich bin angemeldet. Und okay, da ich jetzt vorher ins Höhentrainingslager nach St. Moritz gehe, hoffe ich dann auch, dass ich da in akzeptabler Form sein werde. Ich habe so ein bisschen Bedenken, was so mein Leistungsgewicht angeht, weil es geht ja um Watt pro Kilo und ich werde ja 10% meiner Leistung in der Höhe verlieren.
Das stimmt.
Aber mein Gewicht bleibt ja.
Ja, das bleibt. Also ich muss, ja, das ist so. Also ich finde es, Davos ist sicher jetzt auch nicht ein Wettkampf für mich mit meinen knapp 80 Kilo oder ein bisschen mehr, je nach Tagesform. Aber du, ich meine, Hauptsache es findet was statt und wenn wir jetzt nicht gerade, also gut, du bist ja, ja, ich hoffe, ich bin so fit, dass ich dich dann mal sehe auf der Strecke, aber entweder von hinten oder keine Ahnung, mal schauen. Aber ja, wird sicher ein Spaß, Hauptsache mal wieder ein Wettkampf.
Ja, auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Also jetzt, das mit dem Leistungsgewicht war ein bisschen gefrotzelt, das ist jetzt nicht so entscheidend. Aber wovor ich ein bisschen Schiss habe, ist so die Abfahrt.
Ja.
Wir haben ja jetzt in Nizza letztes Jahr gesehen, dass so Triathleten und schwierige Abfahrten, dass das ja immer so ein bisschen Gefahrpotenzial im Rennen bietet. Ja. Und ich hoffe einfach, dass keiner da übertreibt und dass jeder weiß, danach kommt noch ein Lauf, wo man noch ein bisschen
krachen. Genau, ja, da habe ich auch Respekt, aber da werde ich jetzt auch nicht gleich alles riskieren, das muss ich ehrlich sagen. Aber ja, mal schauen. Und eigentlich bei dir, oder darf ich da schon eine Frage stellen? Ich habe mir auch eine Frage überlegt.
Ja, unbedingt.
Ah, gut. Du bist jetzt, du bist noch einiges jünger als ich. Das ist so, oder? Wann bist du geboren?
Ich bin 5 Jahre jünger als du.
5 Jahre jünger? Ja, du bist eigentlich noch brandjung. Das ist ja unglaublich.
Ja.
Also planst du noch, wie lange planst du noch? Jetzt bist du ja auch schon lange eigentlich dabei, relativ. Bist du immer noch Feuer und Flamme, immer motiviert? Oder hast du auch schon irgendwo mal überlegt, was so danach kommen könnte? Du bist ja Lehrer, oder das war mal dein Ursprungsberuf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
Ja, das ist richtig. Und? Also es ist im Moment halt so, dass ich nach den verlorenen Jahren jetzt mit der Verletzung schon nochmal zurückkommen will. Ich habe halt auch jetzt im Training so im letzten Jahr schon Ansätze gemerkt, dass ich schon teilweise noch auf einem anderen Niveau zumindest Rad fahre. Laufen war halt einfach mal eingeschränkt. Mhm. Naja, das würde ich halt schon gern irgendwo nochmal zeigen können. Mir ist schon klar, dass die Entwicklung im Triathlon ganz allgemein auch weitergeht und dass es da halt einfach nichts nützt, quasi die Werte von vor 3 Jahren oder so wieder fahren zu müssen, sondern es muss quasi auch eine Entwicklung stattfinden. Naja, ich würde schon gern nochmal ordentlich aufs Parkett bringen können. Also auf jeden Fall, also nächstes Jahr ist gebucht und mehr als 2 Jahre plane ich eigentlich sowieso nicht im Voraus. Okay. Also klar, ich habe Verträge, die bis dahin noch laufen und dann muss man halt einfach mal sehen, wie es dann weitergeht, aber meine kurzfristige Planung sind halt immer diese mehr oder weniger 2 Jahre.
Ja, und was war deine beste Platzierung in Hawaii?
7.
Okay, und was ist dein Ziel noch? Was ist dein Traum, dein Ziel?
Ja, ich würde schon gerne in Hawaii mal aufs Podium, aber dafür muss halt einfach viel zusammenpassen. Und das ist halt schon auch irgendwie das Rennen, für das ich so brenne. Ne? Also es ist mir eigentlich relativ egal, was ich das ganze Jahr zeige. Klar, das war bei mir immer so, dass ich da relativ viele 70.3 gemacht habe, aber das habe ich halt hauptsächlich gemacht, um mir quasi diesen Hawaii-Trip zu finanzieren. Einfach mit Siegen irgendwo. Und dann konnte man dann entspannt nach Hawaii fahren und das war schon mal bezahlt. Mhm. Aber irgendwie war im Hintergrund immer, auf Hawaii will ich halt besser sein. Und das merkt man auch, du hast ja gesagt, wie sich quasi unsere gegenseitige Bilanz so verändert hat. Und es ist halt schon immer noch so, dass du beim Schwimmen, ich glaube, wenn mit Neo geschwommen wird, schwimmst du wahrscheinlich immer noch schneller als ich. Aber ich habe halt hauptsächlich daran gearbeitet, ohne Neo schnell zu schwimmen, einfach weil auf Hawaii immer ohne Neo geschwommen wird. Und dann merkt man halt einfach, wo bei mir halt der Fokus immer
lag. Genau. Ja, sehr schön. Ja, ich meine, in Schweden hast du ja letztes Jahr doch auch einen Ironman dann gewonnen. Also, oder? Das war ja
also schnell, wie ich vorher noch nicht war.
Genau.
Und von daher habe ich da halt auch zum Beispiel gemerkt, dass ich halt auch auf flachen Strecken schnell sein kann, was ich vorher eigentlich nicht gedacht habe.
Okay.
Und,
Ja, dann, ja, cool. Na, ich denke, da hast du noch. Ja, eben, das ist lustig, weil du warst ja da natürlich, ja, du bist ein paar Jahre jünger, 84er Jahrgang, oder?
Auch 84er Jahre.
Bist du?
Ja.
Ja, okay. Ja, dann bist du eigentlich jetzt im besten Alter noch, um ja, noch das Triathlon-Alter ist ja eigentlich perfekt. 35 bis 40 ist, oder 30 bis 40, würde ich sagen, ist so das Ideal.
Ja, das ist schön, wenn man so eine breite, so eine breite Spannung nennen kann.
Ja, ich denke schon. Also, ich habe jetzt noch, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, es hat mehr zu tun mit Motivation und auch den Willen, weißt du, noch das extra ein bisschen mehr zu machen und sich, ja, das ist eigentlich fast entscheidender, glaube ich, wie ich denke, die Leistungsfähigkeit. Man lernt ja auch immer wieder was dazu, man hat mehr Erfahrung und vielleicht leistungsmäßig geht es vielleicht etwas zurück, aber wenn du auch immer dann. Wenn du, früher habe ich dann vielleicht nur 95% abgerufen, weil ich nicht so erfahren war, und heute hole ich einfach 99% ab, weil ich Erfahrung habe, dann kommt es danach wieder aufs selbe raus, oder? Rein jetzt von der Leistung. Von daher glaube ich, ja, sind wahrscheinlich andere Faktoren.
Ja, ich glaube schon, dass man halt quasi mit Schmerzen und so besser umgehen kann. Also besser umgehen ist natürlich immer die Frage. Also bei meinen Verletzungen war quasi dieses Schmerzen nicht so wahrnehmen immer so ein bisschen ein Problem. Aber dass man quasi da schon viel gewohnt ist, das hilft auf jeden Fall.
Genau. Ja?
Ich würde jetzt zum Abschluss noch die berühmten A- und B-Fragen stellen.
Oh, okay.
Also, du hast 21, ich stelle dir 21 Wortpaare zur Wahl und du musst dich da zwischen A oder B entscheiden, also im ersten oder im zweiten. Und du kannst zweimal einfach weiter sagen.
Okay.
Ja?
Ja.
Morgenlauf oder Abendlauf?
B.
Also wiederhol es einfach nochmal, dann habe ich es besser drauf. Ja?
Oh,
Also
ja, okay,
Abendlauf.
gut, ja, mache ich so. Morgenlauf, Abendlauf.
Abendlauf, schön. Laufband oder Regenlauf?
Regenlauf.
Laufband oder Rolle?
Rolle.
Rennrad oder Mountainbike?
Rennrad.
Rennrad oder Zeitfahrrad?
Rennrad.
Kaffeestopp oder Tankstellenstopp?
Kaffeestopp.
Nach Gefühl oder nach Watt?
Nach Gefühl.
Effizient oder großer Motor?
Großer Motor.
Vier- oder Sechszylinder?
Sechszylinder.
Tempolimit oder Richtgeschwindigkeit?
Tempolimit.
10-Minuten-Intervall oder 1 Kilometer All-Out?
1 Kilometer All-Out.
Laufrekord oder fastest Bike-Split?
Laufrekord.
Triathlon oder Duathlon?
Triathlon.
Hawaii oder Zofingen?
Hawaii.
Hawaii oder Zürich?
Zürich.
Vierter auf Hawaii oder Sieg in Zürich?
Vierter auf Hawaii.
Vierter der Welt oder Erster der Schweiz?
Vierter der Welt.
Kona Podium oder 10-mal Ironman Schweiz?
Kona Podium.
Manager oder Athlet?
Weiter.
Drafting oder Werbung für Bahrain 13?
Nochmals?
Drafting oder Werbung für Bahrain 13?
Weiter.
Ich gebe dir noch einen Joker für die letzte, sonst traue ich mir die nicht zu stellen.
Aha.
Tourlegende oder Pillenfritz?
Was nochmals?
Tourlegende oder Pillenfritz?
Tourlegende oder Pillenfritz? Aha, so. Tourlegende.
Okay, vielen Dank. Das waren 21 Fragen.
Sehr schön.
Ja, du hast das unterwegs ja schon vieles erläutert, ne? Also dass du gerne nach Gefühl trainierst.
Ja. Genau. Ja.
Und das mit dem Vierter der Welt oder Erster der Schweiz, hast du dich für Vierter der Welt entschieden. Mhm. Kannst du das nochmal kurz erläutern?
Ja, also Erster der Schweiz war jetzt ehrlich gesagt nie mein Ziel. Also ich bin sehr stolz auf die Siege in Zürich und so. Und das gehört irgendwie auch zu mir. Aber Vierter auf der Welt, würde ich sagen, hat einfach schon ein größeres... Also der vierte Rang in Hawaii, den habe ich einmal erreicht. Und das war auch eine Top-Top-Leistung. Und dann waren ja wirklich nur drei schneller. Also für mich eigentlich klar... Aber ich liebe das Rennen in der Schweiz viel mehr. Aber das hat nichts mit dem anderen zu tun. Aber ja, Vierter der Welt ist für mich ganz klar wichtiger wie Erster der Schweiz.
Auch wenn dir quasi diese, als deutlich mehr deine Reputation hast, ja durch diese vielen Siege in der Schweiz. Ja, ja. Ne?
Das eine ist natürlich sportlich, persönlich. Und das andere ist vielleicht mehr... Ja, wie sagt man das? Medial oder keine Ahnung, ein bisschen, ja, ist noch schwer zu vergleichen. Also du sagst es richtig, die 9 Siege, vor allem die 9 Siege in Zürich, die haben mir natürlich viel mehr gebracht wie der 4. Platz in Hawaii. Aber jetzt, ja, es ist sehr schwer zu vergleichen. Also es ist einfach sehr schwer, oder? Aber jetzt rein sportlich gesehen, als Profi, rein nur aufs Resultat gesehen, also... Dann muss ich ganz klar sagen, in Zürich, da waren einfach auch nie die Besten da. Punkt. Ich habe einfach gewonnen dort, war der Beste. Und in Hawaii schon. Und in Hawaii war ich immerhin Vierter und da waren nur drei Beste. Also kann ich immerhin sagen, hey, ich war Viertbester an der Weltmeisterschaft in Hawaii 2008. Da waren nur drei besser. Und in Zürich, da habe ich einfach immer gewonnen. Aber man kann ja auch sagen, also ja, da waren auch nicht alle, ja, waren jetzt auch nicht die Besten am Start. Also nichts gegen meine Konkurrenten, auch nichts gegen mich, aber da war ich halt einfach dann der Beste und das war eine gute Leistung und das muss man immer zuerst machen. Aber es gibt ja 20 Ironman oder 30, also es gibt auch 30 Sieger, oder? Und Vierter in Hawaii gibt es nur einen pro Jahr, oder?
Ja, aber es ist einfach trotzdem bemerkenswert, diese einfach Konstanz, dass man halt an diesen... In dieser Reihenfolge mit der einen Ausnahme, wo du halt nicht am Start warst, aber auch immer gut warst an dem Tag. Das ja. ist ja quasi auch.
Ja, nein, das ist schon so. Da bin ich auch stolz drauf und so. Es ist sehr schwer genau immer an dem Tag dann diese Leistung abzurufen. Und ich habe ja über ein paar Jahre fast jeden Ironman dann gewonnen, eigentlich über 4-5 Jahre, den ich gestartet bin, außer in Hawaii. Also, ja, in Südafrika und dann in Florida und sonst bin ich ja nur in Zürich gestartet und das war schon immer ein Wettkampf, der zählt, oder? Und den habe ich dann meistens gewonnen und das war auch immer ein großer Druck, also und dann musst du immer dann genau die Leistung abrufen und das zu machen, das ja, ist sicher nicht super, ja, da bin ich stolz drauf, das war wirklich toll, bin ich dankbar dafür.
Magst du zu dem Letzten noch was sagen, also zu der Tourlegende?
Ja, das war natürlich dort zumal mit meinem Großvater war natürlich so, dass das ganz andere Zeiten waren. Und man muss ja auch dazu sagen, dort war ja Doping noch gar nicht. Jetzt retroperspektiv muss ich sagen, ja, das macht man natürlich nicht. Aber dort zu der Zeit war ja das gang und gäbe. Also das, was die gemacht haben, die hatten ja nicht mal ein schlechtes Gewissen. Also im Sinne von, das war ja dort noch nicht mal groß verboten. Also es war überhaupt, glaube ich, gab keine Dopingliste. Es gab gar keine Dopingliste, sofern ich weiß. Von daher, ich glaube, dort die Wahrnehmung, was heute weiß man natürlich, hey, das ist Doping und das nicht, oder? Und irgendwo auch moralisch, ethisch, aber in den 50er Jahren war das noch ganz anders, oder? Und von daher schaue ich das etwas differenzierter an. Ja, ich sage jetzt auch nicht, ja, weil es alle machen, ist es okay. Aber ich denke, das war dort schon noch ein bisschen eine andere Zeit, würde ich jetzt mal so sagen. Ja.
Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass es quasi rechtlich erlaubt war.
Ja.
Und die Frage ist halt immer, inwieweit wusste der Einzelne, was er sich da antut oder halt der gegnerischen Konkurrenz. Aber ich glaube, so ganz so blauäugig und einfach zu sagen, ja, das war erlaubt und wir machen hier nichts Verbotenes, ist halt auch, ja, zumindest mal schwierig. Ich denke, die wussten auch schon hiermit tue ich mir jetzt keinen Gefallen, ne?
Definitiv, aber ich glaube wirklich, dass da hätte man in dieser Zeit leben müssen, weißt du, keine Handys, keine, keine Social Media. Das war eine, ich nehme niemanden in Schutz. Ich sage einfach, ich glaube, wenn man, ich kann das selber nicht einschätzen, oder? Aber ich denke, das war schon noch ein bisschen anders im Sinne von, ja, jetzt nehmen wir da, das nehmen wir einfach, das ist völlig normal. Wir quälen uns da auch über die Berge mit den, das war wahrscheinlich schon, das hat sich dann entwickelt. Zum Glück ja auch, auch die Gesundheit. Also für die Gesundheit war es ja, die haben ja alles genommen dort früher. Also auch Sachen, die ihnen gar nicht nützten, oder? Also.
Ja, ich glaube, das Argument, was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, ist, das kann ich nicht einschätzen. Also ich kann mir schwer vorstellen, wie die Situation in den 50er Jahren weder in der Schweiz noch in Deutschland war. Also das kann ich nur aus Erzählung. Von daher, wenn ich nie in solchen Schuhen gesteckt habe, will ich auch quasi nicht über andere urteilen.
Ich glaube, ja, ich kann es jetzt auch nicht, also ich finde es sicher auch nicht gut, aber ich kann es eben auch nicht einschätzen, wie das dort noch war, rein jetzt vom. Vielleicht war das ja eine Zeit, wo man ganz anders damit umgegangen ist, was sicher auch so war, also aus Erzählungen, wie ich das höre, oder? Ist man einfach anders damit umgegangen, auch noch bei den Medien. Gut, das war sowieso noch ganz anders mit Medien und so, aber heute sind wir ganz anders aufgeklärt und wissen, was es gibt, eine Liste, und ist ja ganz anders. Wenn es heute keine Liste gäbe, würde wahrscheinlich ja, würde wahrscheinlich auch etwas anders zu und her gehen, auch wenn man weiß, dass es einem schadet.
Naja, es war ja Anfang dieses Jahres auch schon wieder die Diskussion, als im Zuge von Covid-19 quasi niemand mehr getestet wurde, was jetzt überhaupt passiert.
Genau.
Aber ich glaube, ich wurde am 31.05. dann zum ersten Mal wieder getestet. Das ist ja quasi bis zum ersten Rennen, ist dann ja zum Glück noch ein bisschen Zeit.
Genau, ja, ich wurde auch einmal getestet, glaube ich, ja.
Dann würde ich sagen, mit diesen etwas nachdenklichen Worten,
ja,
bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke, vielen Dank fürs Gespräch.